Hallo und herzlich willkommen zu Def Radio, einer weiteren Folge Def Radio. Jetzt hat es gerade irgendwas Komisches gemacht.
So, alles geplant.
Alles geplant. Ja, wir sind heute hier im Studio, der Michi.
Hallo.
Und ich bin der Hannes. Und wir haben heute ein tolles Thema für euch, nämlich Arbeitsumgebungen.
Genau.
Wo arbeite ich, wie arbeite ich, wann arbeite ich, wie am besten. Alles natürlich komplett fundiert und subjektiv, so wie sich das gehört. Wir fangen jetzt an, zuerst mit ein bisschen Musik und danach kommen wir zum News-Überblick. Thank you. Hallo, da sind wir wieder zurück zu Def Radio. Es tut uns leid, dass das Lied gerade so komisch geklungen hat. Wir haben hier Probleme mit dem Kabel. Wir spielen ab jetzt die Musik von woanders. Das war das Lied Satellite von Professor Click von dem Album Athena's Theory of Everything, the original soundtrack. So, jetzt kommen wir zum altbekannten News-Überblick. Michi, was hast du denn Tolles?
Ja, was hat sich denn so getan in den letzten 2 Wochen? Also das, was am meisten raussticht, ist die Facebook Graph Search. Facebook hat eine Suchmaschine vorgestellt, die auf dem sozialen Graphen sucht und ja Interessen berücksichtigt, bei der es möglich ist, dann auch zu suchen, was Leute so geliked haben oder auch Suchanfragen zu kombinieren. Und sie haben da zum Start eben so ein paar lustige Suchanfragen vorgestellt, die möglich sind. Zum Beispiel kann man suchen, was für Lieblingsfilme Leute haben, die bei Apple arbeiten. Oder Restaurants in der Umgebung, die Leute mögen, die auch Star Wars mögen. Oder zum Beispiel, ja, Filme, die von Leuten gemocht werden, die Filmregisseure sind. Lauter solche Suchanfragen. Jetzt könnte man sich am Anfang natürlich denken, ja, hört sich alles gar nicht schlecht an. Es sind vielleicht schon ein paar sinnvolle Sachen dabei, aber natürlich ging es nicht lange, bis Leute auch angefangen haben, andere Suchanfragen zusammenzustellen, die vielleicht nicht so sinnvoll sind oder diesen Privacy-Aspekt ein bisschen exposen. Und da gibt es einen ganz lustigen Blog, actualfacebookgraphsearches.tumblr.com, wo der Tom Scott, ein Entwickler, verschiedene Suchanfragen sammelt, die halt in eine andere Richtung interessant sind. Zum Beispiel ist es auch möglich zu suchen nach Mothers of Jews who like bacon oder Mothers of Catholics from Italy who like Durex. Aber auch Suchanfragen wie zum Beispiel Single Women Living Nearby who like getting drunk sind möglich. Was vielleicht zeigt, dass, ja, ich weiß nicht, ob das so durchdacht war von Facebook, da das öffentlich zugänglich zu machen.
Ich denke schon, dass das absichtlich war. Also das ist ja das Ziel eigentlich von Facebook, dass solche Daten eben öffentlich zugänglich sind und wirklich auch benutzt werden.
Ja, ich weiß auch nicht, wem da die Verantwortung zuschreiben soll. Letztendlich sind die Leute ja, weiß nicht, eigentlich selber dafür verantwortlich, wenn sie veröffentlichen, dass sie sich gerne betrinken und Single sind.
Das ist halt das, dass die dass für viele Facebook Privatsphäre, also privater Raum ist und sie gar nicht bemerken, dass das halt jeder lesen kann und durch sowas eben jetzt durchsuchbar ist auch, was halt vorher ja nie war. Also du kannst ja nicht einfach auf die Straße gehen und dann irgendwie wissen, wer jetzt Single ist und sich gerne beträgt.
Ja, ich würde die Verantwortung da trotzdem nicht ganz an die Leute abgeben, weil da gibt es eine Suchanfrage, die immer ziemlich hängen geblieben ist, die auch möglich ist. Du kannst zum Beispiel suchen nach Islamic men who live in Teheran, Iran, who are interested in man. Was nochmal viel krasser ist. Und ich sehe da Facebook schon irgendwo in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ja da Leute nicht irgendwie durch die Daten, die sie reinstellen, gefährdet werden.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade sowas ist ja, als Person, die jetzt irgendwie auf der Suche nach Männern ist, als Mann in Teheran, der will natürlich das vielleicht für sich selbst suchen, aber wenn jetzt nachher die Regierung das sucht, das ist natürlich nicht so sinnvoll. Also.
Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass Fortschritt in der Gesellschaft nur möglich ist, dass Leute sowas öffentlich stellen und sagen, ja, ich bin hier interested in man.
Ja.
Also ein schwieriges Thema. Mal schauen, was da rauskommt. Schwer zu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ansonsten an News haben wir nicht so viel, oder?
Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich noch was. Die Wahl in Niedersachsen, oder?
Ja.
Niedersachsen war es, glaube ich. Nicht NRW, Niedersachsen. Ich fand es so lustig. Es kam auch gleich wieder eine Debatte auf, die ich nachher nochmal kurz ansprechen will, aber zuerst mal, dass die Grünen, 13,7%, glaube ich, oder sowas, ich habe die ganzen Zahlen gerade nicht, sind jetzt mit der SPD mit einem Sitz Regierungspartei, einen Sitz Vorsprung gegenüber Schwarz-Gelb. Überraschung waren die 9,% von der FDP. Also sie haben recht viel bekommen. Es wurde vermutet, dass sie über 5% kommen, aber halt, ja, nicht so viel. Es gab dann gleich natürlich Gerüchte, ja, das waren alles nur CDU-Wähler, die halt wollten, dass die Koalition am Bestehen bleibt und lauter so Sachen. Ja, das ist, was ich aber krass fand, das ist mir gar nicht so aufgefallen, der statistische Fehler durch die 5%-Hürde. Durch die 5%-Hürde haben zum Beispiel im Vergleich zu den Umfragen Die Piraten hatten ungefähr 3% bei den Umfragen, sind jetzt in der Wahl auf 2% gekommen. Die Grünen, die FDP hatte 5 oder 6%, sind auf 9% gekommen. Durch diese 5%-Hürde verschiebt sich bei der echten Wahl dann das Bild, weil viele zum Beispiel dann sagen, ja, die Piraten können es sowieso nicht schaffen, also wähle ich sie nicht, obwohl ich sie eigentlich wählen will. Oder die FDP kann es knapp schaffen, also wähle ich sie lieber, dass sie auf jeden Fall drin sind. Und gleichzeitig, also dadurch verschiebt sich das und dadurch haben plötzlich Leute, die knapp über der 5%-Hürde haben, das sind die Stimmen mehr wert. Mhm. Und das ist ja eigentlich ungerecht. Also die einzige Möglichkeit, das sinnvoll zu lösen, wäre eigentlich die 5%-Hürde aufzuheben. Und es gibt dann halt wieder gleich Stimmen, die sagen, ja, das sollte man jetzt endlich mal machen und die ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Und lieber gibt es dann Parteien, die nur eine Person im Parlament haben, als dass dann sowas rauskommt. Und ja, also ich habe die 5%-Hürde nie wirklich verstanden. Mhm. Deswegen, das wird mal interessant, ob da vielleicht noch Leute was machen. Mhm.
Ja, die Bundestagswahl ist ja, glaube ich, dieses Jahr.
Ja, im September, glaube ich. Ende September.
Ja.
Schauen wir mal. Ja, das ist es. Also, ich weiß nicht, ob es nicht auf eine große Koalition hinausläuft sogar.
Ja, der Steinbrück wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen. Er sagt, für ihn ist das keine Option.
Ja, schon. Aber das heißt ja nicht, dass, nur weil er Kanzlerkandidat ist, heißt ja nicht, dass er nachher mitmachen muss.
Ja, ja.
Das heißt ja, wenn er jetzt nicht genug Stimmen bekommt, dann gibt's genug andere Leute, die dann sagen, okay, dann werde ich halt Vizekanzler. Die dann, also, da gibt's halt schon noch genug Querelen innerhalb der Partei, würde ich mal sagen, dass sie das machen.
Ja.
Ja. Schwer zu sagen. Steinbrück, was ich erstaunlich fand, ist, er hat die Wahrheit gesagt, er war ehrlich und seine Punkte sind abgestürzt. Er hat das gemacht, was man von Politikern mag. Er hat gesagt, wie er zu seinen Vortragsgehältern steht, wie viel er dafür bekommen hat. Er hat gesagt, wie er zu dem, auf eine Frage der CDU-nahen FAZ, glaube ich, war es, wie er denn zum Gehalt der Bundeskanzler steht, hat er ehrlich gesagt, dass er denkt, dass es zu wenig ist. und alle finden ihn scheiße deswegen. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Er hat irgendwie wenig Profil, aber bisher hat er immer gesagt, die Wahrheit gesagt. Das ist halt, oder was er meinte. Das ist irgendwie halt komisch, dass deswegen er weniger Stimmen plötzlich bekommen soll.
Ja, also, ich finde es auch seltsam. Mir gefällt diese ehrliche Art aber schon auch.
Er hat halt gerade zum Beispiel das nicht gemacht, was, Wulf gemacht hat. Er hat eben nicht nur bröckchenweise rausgegeben, was die Leute schon wussten, sondern er hat, als rauskam wegen seinen Gehältern, wegen den Vorträgen, hat er sofort gesagt, okay, in 2 Wochen ist die Liste da mit Veröffentlichung, wie viel ich bekomme. Und wie viel ich bekommen habe und für was und warum und so. Mhm. Also gerade diesen Fehler hat er eben nicht gemacht und das scheint ihm irgendwie trotzdem geschadet zu haben. Also man kann es dem Volk wohl nicht recht machen.
Naja, mal abwarten, haben wir noch ein halbes Jahr, dann, oder ein bisschen länger sogar.
Ja, vielleicht hat er jetzt auch, weil im Bundesrat jetzt haben sie ja jetzt die Mehrheit. Mhm. Und das kann sein, dass sich dadurch die SPD und vielleicht in Zusammenarbeit mit den Grünen mehr profiliert. Also, mal schauen.
Alright, spielen wir was in Stereo?
Ja, genau. Wir hatten nämlich das Problem, dass irgendwie ein Kabel nicht richtig funktioniert. Wir spielen jetzt was in Stereo. Und wenn ihr uns erreichen wollt und nachher vielleicht auch über eure Arbeitsumgebung reden wollt, könnt ihr uns natürlich schreiben auf Twitter, dev-radio, als E-Mail natürlich. Das erreicht uns vermutlich noch nicht mehr während der Sendung. Und ihr könnt uns anrufen auf der 0731 938 6299. Glaube ich. Schauen wir nach.
Ja,
das war schon die Nummer. 0731 für Ulm, 938-6299. Genau. Sonst, ihr könnt auch nochmal auf der Homepage devradio.de nachschauen, wie die Nummer heißt. Wir spielen jetzt, nachdem wir vorher Satellite gespielt haben, spielen wir jetzt in Stereo Satellite 2. Hallo, hier sind wir bei Dev Radio und heute unser Thema Arbeitsumgebungen. Arbeitsumgebung ist ein relativ weites Gebiet, deswegen versuchen wir das mal ein bisschen aufzuspalten und fangen einfach mal an mit, wo kann man denn arbeiten?
Genau, man kann natürlich nicht nur in einem Raum arbeiten oder in der Uni, sondern wo ich ziemlich gern arbeite, ist ehrlich gesagt im Zug, also okay. Auf den Gleisen. Ich finde, wenn man fährt, das hat irgendwie, weiß nicht, eine andere Atmosphäre. Genau, schon fast was Meditatives.
Auf jeden Fall, diesen Rhythmus.
Ich muss auch sagen, dass ich das schon häufiger gehört habe. Da eine Dozentin hat mir mal erzählt, sie hat für ihre Diplomarbeit immer wieder die gleiche Strecke im Zug gefahren, obwohl okay. Sie da also nicht irgendwie an ein Ziel musste oder so. Sie ist dann ausgestiegen und wieder zurückgefahren. aber ist einfach diese 2-3 Stunden Zugfahrt immer gefahren, weil sie dort halt besonders gut arbeiten konnte.
Okay, das heißt, holt euch nicht irgendwo ein Büro, sondern holt euch eine Bahncard 100. Wäre dein Tipp.
Genau.
Ja, es ist interessant. So habe ich das noch gar nicht gedacht. Ja, ich weiß, also ich war auch schon mal ein paar Mal längere Strecken unterwegs, ein paar Stunden, und da kann man schon recht gut arbeiten. Weil was soll man auch sonst tun?
Also genau, du kannst ja nirgends hinlaufen, du kannst nicht abhauen.
Wenn man das geschickt macht, dann richtet man sich sein Sachfach her, nimmt einen Laptop mit, nimmt nichts, was einen ablenkt mit, und dann kann man ja gar nichts anderes tun als arbeiten. Mhm. Echt geschickt, das muss ich immer noch mal ausprobieren. Was ich auch gern manchmal mache, ist irgendwie in Café hocken.
Ah, ja.
Und zum Beispiel gerade, wenn man was durchlesen muss oder was lernen, also nur was, wo man nicht sehr viel selber machen muss, sondern vor allem, wo man halt Wissen aufnimmt. Mhm. In Café setzen, einen Kaffee trinken oder einen guten Tee und dann währenddessen irgendwie lesen und das Sach aufnehmen und vielleicht ein bisschen strukturieren und dann vielleicht noch ein Stück Kuchen essen, wenn man gerade da ist. So halt irgendwie.
Also, ja. Ich habe zumindest gefühlt ein bisschen den Eindruck, dass das in, weiß nicht, den englischsprachigen Ländern eher verbreitet ist, dass Leute sich zum Arbeiten in Café setzen, so junge Autoren, aber auch Freelancer, kreative Menschen, die da dann irgendwie ganz normal arbeiten.
Ja, also gerade wenn ich jetzt schreiben würde mal wieder, wenn ich mal wieder Zeit dazu hätte und mir Zeit nehmen würde, dann würde ich mich auch in einen Café hocken, glaube ich. Also es ist halt einfach cool irgendwie, die Atmosphäre, und sind immer Leute um einen rum, und man hat auch dann gleich noch so ein bisschen, wenn man gerade beim Schreiben, wenn einem Charakter so irgendwas fehlt, schaut man sich halt mal kurz um und dann fällt einem bestimmt was auf.
Ja, ich muss auch sagen, die Orte, wo ich am besten arbeite, sind eigentlich Orte, wo Menschen drumrum sind, die einen jetzt nicht unbedingt ablenken, aber weiß nicht, gerade wenn man in einem Raum sitzt, wo noch 3-4 andere Leute arbeiten und es ist ab und zu ein bisschen Hintergrundatmo.
Ja, und ab und zu mal redet man kurz miteinander und dann halt wieder nicht mehr und sowas, ja. Das funktioniert recht gut. Gerade zum Beispiel in einem Pool, wenn er jetzt gerade nicht überfüllt ist, also Pool, PC-Pool, der Raum, wo ganz viele Rechner einfach stehen, an der Uni zum Beispiel oder in der Schule oder so. Gerade wenn man dort ist, und er darf halt nicht überfüllt sein, also es darf nicht zu laut sein, es dürfen die ganzen nervigen Leute nicht da sein oder die Leute, die mit denen man sich noch unbedingt übers letzte Wochenende unterhalten will, das sollte auch gerade nicht unbedingt sein. Aber dann funktioniert sowas echt gut.
Mhm. Ja. Gut, das sind jetzt alles eher, weiß nicht, exotischere Arbeitsumgebungen.
Ja, auf jeden Fall.
Arbeitest du auch in so einer traditionellen Umgebung, mit Schreibtisch?
Ja, ich habe einen Schreibtisch, aber also ich arbeite da schon manchmal. Aber meistens ist er dann auch so irgendwie, das ist alles Mögliche und alle möglichen Sachen sind angefangen, und wenn man sich dann wirklich konzentrieren will auf eins, dann funktioniert das an dem Schreibtisch irgendwie nicht mehr. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir dann einen anderen Schreibtisch noch irgendwie macht, wo ich wirklich nur arbeite und die ganzen anderen Sachen dann am anderen Tisch liegen.
Ja.
Sowas. Also irgendwie einen Ort zu schaffen, so ein bisschen wie so ein Cubicle oder so. Mhm. Ich gehe rein und bin beim Arbeiten, und sobald ich rausgehe, bin ich nicht mehr beim Arbeiten. Also
ja, so eine dedizierte Arbeitsatmosphäre.
Genau.
Ja, das deckt sich schon auch ein bisschen mit meiner Erfahrung, dass wenn du einen Schreibtisch hast, an dem du sowohl Filme schaust, als auch arbeitest, als auch irgendwelche Musik hörst, entspannst.
Und ein Kaffee daneben steht und also dann vielleicht auch noch was isst dann schnell und lauter so Sachen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass das Gehirn da ab und zu dann ein bisschen durcheinander kommt, ob es jetzt entspannen soll oder arbeiten oder was auch immer.
Ja, ja.
Wobei ich aktuell eigentlich ziemlich viel am Schreibtisch arbeite bei mir in der Wohnung, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten funktioniert, wenn du dich wirklich wohlfühlst in der Umgebung.
Ja,
also so eine sterile Arbeitsatmosphäre in einem Großraumbüro, in so einem typischen Cubicle oder so, wird für mich, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren.
Könnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt dort. Und ich weiß nicht, ich habe von vielen Leuten gehört, dass die sich, wenn sie einen Anzug anhaben oder halt gekleidet sind, als würden sie jetzt arbeiten, dass sich das dann auch irgendwie auf den Körper überträgt. Mhm. Also von, weiß nicht, einigen bekannten Persönlichkeiten weiß man auch, dass zum Beispiel Assange so einen Tick hat, dass wenn er irgendwas unterschreiben muss oder wenn ein wichtiger Tag ist, dann sieht er sich einen Anzug an, auch wenn er den ganzen Tag nur vor dem Laptop sitzt und kein Mensch in der Umgebung ist. Einfach weil einen das in so ein bisschen anderes State of Mind versetzt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber bei mir ist es eher so, dass ich mich, wenn ich mich wohlfühle, also mit Jogginghose und T-Shirt und so. Das
ja, was ich gerne mache in letzter Zeit ist, ich hocke mich ins Wohnzimmer, Laptop auf dem Schoß und arbeite dann. Und stört mich dann auch nicht, wenn Mitbewohner kommt und Fernseh schaut oder irgendwas zockt oder so am Fernseher, auf der Xbox oder so. Das stört mich überhaupt
nicht. Da muss schon ziemlich into sein, im Tunnel.
Also, ja, genau. Wo arbeitet man am besten? Im Tunnel. Erzähl mal kurz die Geschichte.
Ja, da gibt es diese bekannte Szene aus dem Film The Social Network, wo in den Anfang von Facebook die Leute sich irgendein Haus mieten, wo sie halt hingehen, um zu arbeiten. Und irgendwann kommt halt einer zu Besuch und will dann mit einem quatschen, der aber gerade im Laptop sitzt. Und der ist aber so übelst im Tunnel, dass er halt gar nichts mitbekommt. Komplett abgeschottet von der Außenwelt, nur noch fokussiert, konzentriert auf seinen Bildschirm, voll im Flow. Ja. Und das ist der Tunnel.
Hilft insbesondere, wenn man dann Kopfhörer auf hat. Also wenn man immer noch die Leute hört und auch noch mitkriegt, dass sie mit einem was reden wollen, aber es halt nicht so stark, dass es einen jetzt irgendwie aufschreckt und man weiß zwar, aber es interessiert einen gerade nicht, dass die anderen was von einem wollen, weil man hat das dieses Problem und es wird gerade immer leichter und man ist fast an der Lösung und jetzt soll es doch endlich fertig werden. Das ist der perfekte Zeitpunkt im Tunnel. Man kann einen nichts stören.
Super, ja. Dann, also was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass die Umgebung aufgeräumt ist oder clean, minimalistisch. Also was ich nicht so brauchen kann, ist, wenn ich überall Zeugs rumfahren habe und irgendwie, weiß nicht, zig angefangene Sachen und so, das macht mich eher kirre.
Ja. Ja, gerade das Problem habe ich relativ häufig, weil ich halt öfters mal Sachen anfange und dann irgendwie hat man irgendwie einen Termin und dann hat man keine Lust mehr, das fertig zu machen, macht irgendwas anderes und dann passiert das und dann hat man Hunger und dann sind plötzlich 10 Sachen angefangen.
Ja.
Das kann manchmal problematisch werden.
Ich versuche da eher so eine Zen-Philosophie zu fahren, alles schön minimalistisch zu halten, möglichst wenig rumfahren haben. Mhm. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ja. Weißt du, wie es in großen Firmen ist von der Arbeitsumgebung, wie da Büros eingerichtet sind? Weil, weiß nicht, als Firma würde ich mir überlegen, als große Firma, dass wenn die Angestellten schon, weiß nicht, 8 Stunden dort verbringen, dass man die Räume möglichst so gestaltet, dass die Produktivität erhöht wird oder dass die Leute sich wirklich wohlfühlen.
Also es gibt natürlich so diese Standardbüros mit diesen Cubicles oder auch Schreibtisch an Schreibtisch ohne Cubicles. Das finde ich irgendwie also gewöhnungsbedürftig.
Was ich immer sehr ironisch finde, ist, dass wenn man Leute fragt, wo sie denn hingehen, wenn sie wirklich was arbeiten müssen. Also wenn du wirklich was auf die Reihe bekommen musst, wo gehst du dann hin? Und dann sagen Leute sowas wie, ja, aufs Sofa oder ja, ich setze mich gemütlich mit der Jogginghose irgendwo hin oder setze mich in die Bahn. Aber kein Mensch sagt, ins Großraumbüro, in meinen Cubicle.
Ja. Also oder die wenigsten, würde ich mal behaupten. Ja. Also manche können da vielleicht dann wirklich umschalten und sind dann produktiv, aber gerade ein Cubicle hat auch irgendwie das so, man ist zwar in einem Großraumbüro, aber man ist halt alleine. Also niemand ist da, mit dem man zusammenarbeiten kann.
Abgeschottet.
Man hat so einen kleinen Schlitz in der Wand, durch den Leute rein und rauskommen manchmal und das war auch schon alles. Also du bist in 5 Quadratmetern und ja, viel Spaß.
Hast du eine Ahnung, ob es Firmen gibt, die sowas anders machen?
Also was ich relativ viele Bilder gesehen habe, durch eine Zeitschrift, die ich abonniere, sind Bilder von Büros von Spieleproduzenten, Spielefirmen.
Okay, und, also Computerspielefirmen.
So die Richtung. Eher so kleinere und irgendwie. Und die haben halt die haben keine Cubicles eigentlich, also das habe ich nirgends gesehen. Was die öfters mal hatten, waren so Dreier-Schreibtische. 3 Schreibtische, immer so Eckschreibtische zusammen zu einem runden Ding, um das man rumlaufen kann und da sitzen 3 Leute, die sich gegenüber sitzen, aber das sich nicht stören, zum Beispiel, oder dann natürlich Kaffeeküche, ganz wichtig, oder Teeküche, also sowas ist wichtig mit Sofas und was weiß ich, gerade wenn man jetzt zu mehreren ist und sag mal, du bist zu viert, du hast irgendwie gerade 2 Probleme und die treffen sich. dann geht man Kaffee trinken und redet darüber. Und vielleicht hat es in dem Kaffeeraum halt hinten noch ein Whiteboard, steht mal kurz auf, malt irgendwas hin, setzt sich wieder hin, trinkt seinen Kaffee weiter. So, solche Sachen eben. Das funktioniert wohl recht gut, das haben auch viele. Gerade Computerspielefirmen natürlich haben noch überall irgendwelche Gaming-Konsolen rumstehen und so. Oder irgendwie spielen Guitar Hero. Ich weiß nicht, wie oft sie das wirklich über den Tag verteilt machen oder nur für die Bilder, aber was ich jetzt vor einer Weile in einer Zeitschrift gesehen habe, gerade auch über so Software Engineering, und in einem Buch passend dazu, wie sich die Arbeitsplätze verändern. Und gerade es kommt häufiger vor, dass man nicht mehr den Schreibtisch, der einem gehört, so im Mittelpunkt hat, sondern es ist in Richtung Desk-Sharing. Das fand ich recht interessant, das Konzept. Ein Büro, egal wie das jetzt aufgebaut ist, aber es hat viele gleiche Schreibtische. Die sind alle gleich, die haben einen Computer, die sind höhenverstellbar oder anpassbar, haben gute Stühle, an die man anpassen kann. Und wenn man jetzt irgendwie was am Computer arbeiten muss, ob alleine oder zu mehreren oder so, dann nimmt man sich den nächsten freien Platz, richtet den für sich ein und arbeitet. Mhm. Und dann geht man wieder weg und hat dann vielleicht ein Meeting oder sonst irgendwas. Also nicht mehr, dass ich bin die meiste Zeit in meinem Cubicle oder an meinem Schreibtisch, sondern ich habe irgendwie... ja, keine so direkte Bindung zu dem Schreibtisch, das ist nicht meiner, sondern ich benutze ihn nur noch zum Arbeiten. Wir schauen jetzt mal, wir haben jetzt gerade einen Anruf, das heißt, wir machen ein bisschen Musik und sehen uns dann gleich wieder, hören uns gleich wieder, sehen nicht. Bis dann. Nach dieser kurzen Pause haben wir jetzt das Telefon auch da.
Hallo und Telefon.
Hallo Telefon.
Hallo, liebe Moderatoren.
Wer bist du denn?
Ich bin Matu.
Hi. Ach, hallo, Matu.
Ja, schönes Thema habt ihr heute, weil wegen Arbeiten kann ich heute leider auch nicht im Studio sein.
Ja, passend.
Passend, genau. Und ich finde, ich arbeite gerade am Projekt, den Carolo Cup, über den wir auch schon mal Sendung gemacht haben. Mhm. Und ich finde es gerade bei Projekten sehr wichtig, dass man irgendwie da einen dedizierten Platz dafür hat.
Meinst du einen dedizierten Platz, wo du arbeitest, oder einen dedizierten Platz
für das Projekt?
Okay.
Für das Projekt. Mhm. Weil sonst kommt man also durcheinander, was man zu tun hat. So wie, also Michi, du hast ja vorhin schon erzählt, im Schreibtisch, da macht man so viele Sachen, dass man manchmal irgendwie dann nicht in das Richtige reinkommt. Und deshalb finde ich es halt cool, wir arbeiten an der Uni in der Fahrzeughalle gerade. Da haben wir für das Auto so eine große Strecke aufgebaut, da können wir das Auto testen. Direkt daneben ist ein Raum mit 5, 6 Computern, auf denen wir entwickeln. Und das ist halt top, wenn man dann hier gleich seine Teamkollegen zur Verfügung hat. Und wenn man hier ist, weiß man halt, man arbeitet an dem Projekt, und wenn man geht, dann kann man wieder was anderes machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch an verschiedenen Projekten schon gearbeitet, und wenn man nicht irgendwie sagt, okay, wir treffen uns jetzt an dem Tag in der Uni und machen dann was, dann ist es irgendwie so, dass jeder mal was macht, aber man halt nicht irgendwie zur gleichen Zeit, und dann kommt es nicht so gut voran, wie wenn man sich einfach trifft und an einem bestimmten Punkt, zu einer bestimmten Zeit was macht.
Ja, wenn dann noch mehr Leute dran beteiligt sind, dann, ich meine, irgendwie, man muss sich auch absprechen, und wenn man halt gleich alle direkt daneben oder im Raum daneben hat, dann geht es halt einfach besser, als wenn man erst irgendwie telefonieren muss oder Mails schreiben.
Auf jeden Fall. Ja, also gerade wenn man in Gruppen arbeitet, da wollten wir auch noch ein bisschen nachher noch drauf kommen, auf Gruppen zusammenarbeiten und nicht irgendwie der eine dort und der andere da. Und wenn es sein muss, dann muss man halt doch irgendwie über Skype die ganze Zeit eine Verbindung offen haben oder so. Oder einen anderen Voice-over-IP-Videodienst eurer Wahl.
Ja, das ist auch wieder so ein Raum praktisch. Kann man Beamer hinstellen mit Videobild für Videokonferenz. Genau.
Habt ihr denn bei euch in eurem Raum Bespaßungsmöglichkeiten in irgendeiner Form?
Radio. Ja.
Also es ist wirklich so buddhistisch eingerichtet, dass ihr da nur arbeitet.
Keine Spielekonsole.
Ist halt normalerweise nicht für uns gedacht. Das ist die Fahrzeughalle von dem Institut hier an der Uni. Und hier stehen halt sonst Autos rum, Platz freigeräumt für uns, ziemlich viel. Aber es ist halt nicht für uns gedacht. Wir haben ein Whiteboard im Raum, wir haben unsere Rechner da jetzt mit angeschleppt und aufgebaut. Wir haben einen Kühlschrank mitgenommen, das ist ewig nicht irgendwie
Versorgung. Weil ja, zu Doping kommen wir nachher noch. Zum Doping-Thema kommen wir nachher noch.
Dann dürft ihr das nachher später weiter ausführen. Wir haben halt, wir haben hier den Kühlschrank mit entsprechend Getränken, ein bisschen was zu essen und eine Kaffeemaschine, und das war's eigentlich, was wir hier so haben.
Ja, das Nötigste ist wohl da.
Ja, genau. Wir sind jetzt auch nicht so lange hier. Also normalerweise entwickeln wir in einem anderen Raum. Mhm. Wir sind hier jetzt die zwei Wochen vor dem Wettkampf.
Ah, okay, ja. Für die letzten Endspurtsachen.
Genau. Mhm.
Über diesen Wettkampf wird es auch noch eine Sendung geben vielleicht, oder?
Schauen wir mal. Also wir hatten ja schon eine drüber über den Carolo Cup. Vielleicht kriegen wir dann nochmal eine hin, wenn der...
Weißt du, welche Sendungsnummer das war?
Keine Ahnung.
Okay, müsste aber auf der Website sein.
Wir können nochmal nachschauen auch.
Sommer 2012 irgendwann, glaube ich.
Mhm. Ja. Ja, dann danke für den Anruf.
Ja, und gerne, noch, danke für die Sendung.
Euch noch viel Spaß und viel Erfolg. Ja. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder oder hören uns hier.
Ich kann dann nachher nochmal anrufen, wenn dir noch was einfällt. Genau.
Alles klar. Und bis bald. Ciao. Ja,
bis bald, Matu. Ciao.
Okay, das war Matu, unser Mitmoderator, der heute eben arbeiten muss und deswegen nicht mit uns dabei sein konnte. Ja, wir hatten jetzt so grob mal über wo gesprochen.
Genau, da wollte ich noch, zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Das eine ist, ich habe vor einer Weile die Biografie von Steve Jobs gelesen, seine quasi Autobiografie, die Walter Isaacson heißt es, glaube ich, geschrieben hat, aber in Zusammenarbeit mit ihm. Und irgendwann kommt dieser Punkt in der Biografie, wo er bei Pixar ganz groß einsteigt und die Firma dann auch über Jahre, Jahrzehnte ziemlich krass aufbaut, und irgendwann bauen sie ein Firmengebäude. Mhm. Und bei dieser Planung von dem Firmengebäude werden so ein paar Sachen berücksichtigt, und zwar haben sie berücksichtigt, dass Leute sich zufällig treffen. Also das ganze Gebäude ist so angelegt, dass Leute sich immer wieder über den Weg laufen.
Ah.
Das heißt, sie haben ganz lange zum Beispiel darüber diskutiert, nur eine einzige Toilette einzubauen, also schon mehrere Kabinen dann in diese Toilette, aber halt nur eine.
Einen Ort.
Genau, nur einen Ort, sodass alle, die irgendwie im Laufe des Tages mal auf die Toilette müssen, sich eventuell über den Weg laufen.
Okay.
Und dieses ganze Gebäude ist auch so leicht rundlich angelegt, dass du ja halt so in den Treppen immer an Büros vorbeilaufen musst und sowas.
Okay, interessant.
Ja, die Idee fand ich ziemlich interessant.
Also zur Architektur und sowas und wie die Arbeitswelt beeinflussen, da habe ich auch noch was Interessantes gesehen, nämlich das war irgendein Unternehmen ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in einem in irgendeinem arabischen Land, irgendwie so ein Softwareunternehmen. Mhm. Und die haben ihrem Architekten absichtlich gesagt, dass das Büro an gewissen Punkten sehr auffällig sein muss. Zum Beispiel eben der Meetingraum. Der muss sehr auffällig sein, dass man, wenn man hinläuft, weiß man, jetzt bin ich im Meeting sozusagen. Allein schon visuell, dass es plötzlich halt ein roter Pflock vor mir steht, der neben der Türe ist und irgendwie lauter so Sachen, also solche Dinge. Mhm. Oder gerade eben das über den Weg laufen, das kann man auch viel planen, wenn man eben schaut, dass die Büroräume und die Meetingräume bunt durcheinander gemischt sind und ich dann mal auch ein Meeting in einem anderen Teil des Gebäudes habe oder solche Dinge. Also gerade, dass ich halt, muss ich zwar viel laufen, dadurch verbrauche ich auch Zeit, aber ja, das ist recht interessant.
Ja, Coworking Spaces sind noch was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ein Trend, der jetzt seit einigen Jahren ziemlich im Kommen ist. Auch, denke ich, aufgrund der Tatsache, dass es immer deutlich mehr Freelancer gibt. Leute, die selbstständig für verschiedene Firmen immer wieder arbeiten. Und ich denke, Coworking Spaces lassen sich deswegen besonders gut erklären, weil wenn man lange Zeit daheim arbeitet, alleine für sich, dann hat man irgendwann einen Kanal voll, dann will man einfach was anderes und ja, ich denke, das funktioniert ganz gut für viele Leute.
Ist sozusagen, wenn man sich nicht die Bahncard 100 kaufen will, dann mietet man sich in einem Coworking Space ein.
Ja, und das, was ich auch schon von ein paar Leuten gehört habe, die solche Coworking Spaces in Köln oder München besuchen, ist, dass es ziemlich geschickt ist, wenn du an einem Projekt arbeitest als Entwickler und auf einmal einen Designer brauchst oder sonst irgendjemanden, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass in diesem Gebäude irgendwo ein anderer Freelancer rumläuft, der halt der absolute Photoshop-Junkie ist.
Ja, und der gerade vielleicht auch ein bisschen Zeit hat, weil er gerade keinen so einen krassen Auftrag hat und dann kurz mal irgendwie einsteigt in das Projekt vielleicht sogar oder dir halt wenigstens 10 Minuten was hilft.
Genau.
Ja, klar, also Coworking hat halt den Vorteil, dass es so ein Clustering von Können gibt plötzlich. Also wenn ich alleine bin, dann kann ich halt das, was ich kann. Aber wenn ich unter Leuten bin, die auch was können, dann kann man als Gruppe sehr viel mehr. Also es ist so ein bisschen Aristoteles, die Summe der Teile ist mehr als das, nein, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Mhm. Irgendwie so.
Ich denke, also was man häufig kennt von so bekannten Firmengebäuden, Firmengeländen an Bildern ist, dass da noch irgendwelche Sportmöglichkeiten sind, Tischtennisplatten, Swimmingpool und sowas. Und ich finde sowas immer recht wichtig, wenn man in einem kreativen Bereich arbeitet, wo jetzt die Ergebnisse auch mit der Motivation zusammenhängen und mit der Inspiration, dann finde ich es unglaublich wichtig, dass es so Ablenkungsmöglichkeiten gibt.
Das fällt mir gerade ein, das habe ich im Fernsehen gesehen. Viele vermutlich auch, wenn sie mal eine Pseudowissenssendung auf ProSieben geschaut haben. Es ging um ein Büro in Amerika. Das ist eine Kreativfirma, deren Aufgabe besteht darin, jeden Tag möglichst viele Ideen zu haben und kreative Dinge zu produzieren. Der Chef sagt, ja, wir wollen irgendwie sowas in der Art. Und 6 Stunden später soll dann ein Prototyp da sein. So ungefähr. Und dann wird überlegt, macht man ihn, dann führt man ihn fort. Wenn man ihn nicht macht, wird er weggeschmissen. Am nächsten Tag gibt es ein neues Projekt. Und davon halt mehrere gleichzeitig. Und dieses Büro fängt an, so irgendwie ganz normal, ein kleiner Büroraum, so ganz klein, wo niemand drin sitzt. Dann geht's in so einen Ausstellungsraum, wo sie zeigen, welche tollen Produkte sie gemacht haben. Er drückt auf den Knopf und die Wand fährt weg und er kommt ins Büro rein. Es gibt ein Piratenschiff, eine Spielburg und das sind alles Büros. Also ein Büro, manche Leute sitzen dann eben, gerade irgendwie die Grafikdesigner saßen auf dem Piratenschiff. Haben dann dort ihre 3D-Modelle gebastelt und der die Modelle dann aus Balsaholz gemacht hat, war dann irgendwo unten im Burgkeller und was weiß ich was. Also solche Sachen, das ist auch cool, glaube ich. Also
ja. Bei den Unis ist es ja häufig so, dass zum Beispiel hier an der Uni Ulm noch ein botanischer Garten nebendran ist oder so ein kleiner Park. In Karlsruhe ist das auch so der große Schlossgarten, der da dran ist. Sowas finde ich auch immer unheimlich cool.
Auf jeden Fall. Oder einfach nur an Uni Ulm aus der Uni unten nach Süden raus und da ist eine Wiese. Das reicht schon. Also natürlich, botanischer Garten ist auch cool, aber wenn du keine Lust hast, so lang zu laufen, gehst raus. Seit einer Weile gibt's dort Liegestühle. Wenige, aber es gibt ein paar, dann schnappst du den Liegestuhl und spannst mal kurz aus.
Ja.
Und denkst währenddessen über das Thema nach oder lässt dein Gehirn nachdenken.
Ja.
Ja. Also das Wo haben wir jetzt, glaube ich, recht gut abgehakt.
Ja, ich glaube, das haben wir im Detail erörtert.
Wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik. Und zwar, wir haben gerade vorher angefangen, das Lied Swahili zu spielen von Professor Click. Weil das so schön ist, spielen wir es nochmal von ganz einfach. Ich hoffe, das stört euch nicht. Yeah.
boat.
So, das war Swahili von Professor Click von dem Album Community Service 2. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wo wir denn arbeiten. Das ist schon mal, wir haben ein paar andere Sachen auch schon angesprochen, weil so klar kann man dann die Sachen doch mal manchmal nicht trennen. Also gerade wo sagt ja auch dann mit wem und wie, aber ja, wir schauen jetzt uns noch an, wann arbeiten wir denn? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte nicht sinnvoll, vor allem kreativ arbeiten, wenn ich jeden Tag um 8 Uhr am Arbeitsplatz sein müsste und um 8.15 Uhr kreativ sein muss.
Ja, also ich finde natürlich einen Schlafrhythmus ziemlich wichtig. Also ja. Für mich funktioniert es sehr gut, dass ich nicht jeden Morgen um 7 Uhr aufstehe, sondern schon so grob zwischen 7 und 10 Uhr, aber halt eher flexibel, danach wie müde ich bin.
Ja. Auf jeden Fall.
Deswegen, weiß nicht, so eine feste Arbeitszeit funktioniert, glaube ich, für manche Leute ziemlich gut, aber ich finde das schwer.
Ja, also ich habe auch schon einiges gehört, gerade wenn man absolut festen Rhythmus hat, lebt man länger. Also wenn man wirklich immer genau um 6 Uhr aufsteht, um 7 Uhr bei der Arbeit ist oder zum Arbeiten geht und um 10 Uhr wieder im Bett ist, abends, wenn man das immer so macht, das funktioniert wohl, dann lebt man wohl wirklich länger. Aber ich kann das irgendwie auch nicht. Also
ist sicher auch unterschiedlich von Person zu Person, aber ich finde es gerade in kreativen Berufen, wo du jetzt wirklich darauf angewiesen bist, irgendwie inspiriert zu sein, finde ich das schwer, immer auf Knopfdruck sowas zu machen.
Ja, ja. Es gibt Methoden, um sowas fördern zu können zu gewissen Zeiten dann und so, aber ja, es ist halt trotzdem immer dann, es funktioniert halt nur manchmal. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass man um 8 Uhr anfängt. Also wenn ich schon sage, ich fang an, dann vielleicht um 9 oder um 9:30 oder 10, wenn ich eine feste Anfangszeit habe. Aber nicht um 8 Uhr oder noch früher. Also ich damals in der Schule, wir haben um 7.25 Uhr angefangen. Das ist eine Zeit, da muss man ich musste um 6:30 aufstehen, um den Bus um 6:30 zu kriegen, um dann fast eine Dreiviertelstunde an der Schule zu warten, bis die Schule anfängt. Sowas, da kann man nicht sinnvoll arbeiten. Also,
als ich noch daheim gewohnt habe, habe ich anderthalb Jahre lang bin ich morgens so zwischen 3 und 4 aufgestanden und habe dann mit meinem Dad gefrühstückt, weil der geht immer sehr, sehr früh morgens arbeiten und ich hätte ihn sonst wahrscheinlich kaum gesehen und ich wollte ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und habe danach immer noch bis zur Schule gearbeitet. Und in diesen 2-3 Stunden war ich übelst produktiv, weil du schon übelst fit bist morgens, also die Zeit, wenn du es jeden Morgen machst, da kommt es schon ziemlich rein. Aber ich war dann halt in der Schule da.
Ja.
War ich dann immer voll raus.
Ja, also es gibt ja so verschiedene Studien, wann ist man am produktivsten und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, also die widersprechen sich alle so ein bisschen, aber um 8 Uhr ist eigentlich niemand produktiv, so ungefähr.
Ja, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, gerade in unserer Szene jetzt, dass eigentlich die Arbeitszeit bei ganz vielen Leuten immer nachts ist.
Ja. Oder halt, sie fängt irgendwann mittags an und dann geht sie, bis man keine Lust mehr hat, bis man ins Bett geht.
Ja, und ich denke, es gibt schon so ein paar Gründe, die man dafür herbeiziehen kann. Also ich denke, wir haben vorher schon drüber geredet, dass einen jetzt nachts niemand groß stört, ist sicher ein Grund, dass du nicht ständig angerufen wirst oder SMS kommt oder sowas.
Aber gut, die ganzen E-Mails aus Amerika kommen dann an. Die ganzen E-Mail-Listen von irgendwelchen Amerikanern fangen dann an loszurattern, während hier eigentlich alle schlafen. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, bei mir ist rein subjektiv noch einer der Gründe, dass ich so gern spät nachts arbeite, dass ich eigentlich jederzeit ins Bett gehen könnte. Also es ist nicht so, wie wenn du mittags um 14 Uhr da bist, wo du weißt, okay, du hast noch 8 Stunden, wo du wirklich produktiv sein kannst, sondern wenn du nachts um 12 anfängst, das hat eher was Freiwilliges. Du kannst ja jederzeit ins Bett gehen.
Ja, ja. Ja, vor allem, was ich interessant finde, ist auch so eine leichte Müdigkeit hilft manchmal.
Ja.
Sagen wir mal, man fängt irgendwie abends an, richtet sich so langsam ein und um 10, so ab 10 ist man irgendwie produktiv und gerade beim Programmieren jetzt, man hat so ein Problem und baut sich dann sein Gedankenmodell auf und die Klasse ist da und dieser Teil des Programms muss das können und dann muss ich das hier machen und dann ist man drin und diese leichte Müdigkeit hält einen davon ab, zu viele andere Gedanken zu haben. Und man kann sich nur noch auf das konzentrieren, auf das man sich konzentriert. Ich weiß nicht, ob das mir nur so scheint oder ob es auch wirklich so ist. Und dann muss man halt den richtigen Level an Müdigkeit mit genug Koffein oder sowas dann haben. Und Doping kann man ja nachher nochmal anschneiden.
Ja.
Obwohl das jetzt gerade mit dem Wann auch sehr viel, sehr stark zusammenhängt.
Ich habe vor einer Weile von dem Regisseur Robert Rodriguez, der hat auf seinen DVDs zu den Filmen, also irgendwann in Mexiko zum Beispiel oder Desperado, hat er immer so ein ziemlich coole Extras, wo er Filmgerichte nachkocht oder auch sein Haus zeigt. Okay. Und er hat sich sein Haus auch so gebaut, dass es für ihn das perfekte Arbeitssetup ist. Und er hat in der Doku eben gesagt, dass er ziemlich gern nachts arbeitet. Und deswegen sein ganzes Haus so eingerichtet hat, dass einfach alles da ist. Weil nachts kann er nicht irgendwie spontan ins Tonstudio fahren, da ist kein Mensch da.
Ja, ja.
Und deswegen hat er seine Garage umgebaut, da ist dann so eine riesen Leinwand, wo er Sachen anschauen kann, ein Schnittraum, dann der Dachboden ist irgendwie das Tonstudio, sodass er alles im Haus hat.
Ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn du alles da hast, also wirklich alles da hast. Mhm. Und nicht dann irgendwie plötzlich denkst, oh verdammt, das muss ich mir jetzt auch noch irgendwie organisieren. Und dann, sobald du schon daran denkst, dass du das so organisieren musst, bist schon aus dem Rhythmus raus. Wenn du einfach weißt, okay, ich muss nur kurz 10 Minuten laufen oder kurz die Treppe hoch, dann passt es einfach. Ja, sowas ist cool. Ja, also irgendwie nachts, ich weiß auch nicht, funktioniert oft besser. Vor allem, wenn man so eine Weile in so einem Rhythmus hat, dann hat man auch wieder so ein Halb-A-Rhythmus zum normalen Tagesrhythmus, so ein Rhythmus. Also ich stehe dann irgendwie so um 10 auf oder 11 und dann irgendwie fängt man halt irgendwann an zu arbeiten und dann, selbst wenn man jetzt 8 Stunden Schlaf braucht, wenn man um 10 Uhr aufsteht, kann man um 2 erst ins Bett. Das sind nochmal 6 Stunden Dunkelheit oder Nacht. So, oder halt vielleicht auch mal nur 4, je nachdem im Sommer, aber es ist halt schon irgendwie, ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Also was ich auf jeden Fall cool finde, sind Firmen, die sinnvoll Gleitzeit oder sowas haben oder also die an sich nur sagen, ja, pro Monat solltest du so und so viele Stunden abgeliefert haben und mach mal. Das ist recht cool. Dazu muss man natürlich dann, gerade wenn man in einer Gruppe arbeitet, Teams, Team-Meetings müssen natürlich fest sein und die muss man auch einhalten. Ja. Also das sollte eigentlich meiner Meinung nach der einzige Punkt sein, wo der zeitlich festgelegt ist. Zum Beispiel jeden Tag trifft sich unser Team um 10.30 Uhr und dann muss halt auch jeder da sein. Wann man kommt, ob man um 2 Uhr nachts kommt und dann bis 10.30 Uhr da ist oder ob man irgendwie dann gerade kurz eine Viertelstunde vorher erst kommt, das ist ja egal. Mhm. Man muss halt da sein.
Ja, also für die Arbeit in Gruppen finde ich das auch unheimlich wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du regelmäßig Meetings hast, wo das kann auch durchaus jeden Tag sein oder jede Woche, wo dann vielleicht nicht so viel so viel zu erzählen gibt bei jedem, lohnt sich trotzdem, weil wenn du im Abstand von vier Wochen ein Meeting hast, da vergisst du so viel und bleibst gar nicht recht dran an dem Projekt.
Dazu kann ich vielleicht mal ein bisschen auf was eingehen, wo ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, nämlich sogenannte Scrum oder die Agile-Methoden. Muss man ein bisschen ausgreifen. Projektplanung und Produktentwicklung und sowas wird in vielen Bereichen nach dem sogenannten V-Modell gemacht. Das heißt, wir haben Schritte und nehmen irgendwie, wir schauen uns an, was soll das Ding, das wir haben, können. Dann machen wir so ein Anforderungsdokument. Dann gehen wir weiter und designen das mal. Dann implementieren wir es, testen es und liefern es aus. So ungefähr. Und jeder Schritt ist unabhängig von den anderen eigentlich. Also es kommt halt ein Dokument vorne rein und es kommt was Neues hinten raus. Da muss ich natürlich ab und zu mal wieder zurück, wenn ich Fehler gemacht habe. Deswegen ist das manchmal problematisch, aber gerade zum Beispiel bei Elektronik funktioniert das recht gut. Die ganzen Computerchips werden so entwickelt nach dem Design und wenn man sich sinnvoll einarbeitet, dann funktioniert das. Bei anderen Dingen, kreativen Dingen, Software Engineering, funktioniert das nicht unbedingt, weil das Produkt nicht fest ist. Also gerade Software wird sowieso dauernd verändert und es gibt dauernd irgendwelche Bugs, die man anpassen muss und so. Und da gibt es eben dann die agilen Methoden und zum Beispiel Scrum ist so eine. Und da geht es darum, wir treffen uns auch, wir sagen, wir wollen dieses Produkt entwickeln und überlegen uns, wie soll es denn aussehen. Und dann, wir haben natürlich irgendwie einen Auftraggeber. Vielleicht ist es unser Chef in der Abteilung 1 über uns oder halt irgendwie ein Kunde. Und mit dem treffen wir uns alle 2 Wochen. Das ist schon mal das erste Meeting. Alle 2 Wochen, nicht irgendwie bei anderen Projekten, NASA, was weiß ich was, Mondlandung oder sowas. Ja, in 2 Jahren sind wir mit dem nächsten Schritt fertig, sondern wir treffen uns alle 2 Wochen. Dort haben wir einen laufenden Prototypen, schauen uns an, was wir vorher gesagt haben, was wir können, also was wir neu implementieren wollen zum Beispiel, das sind sogenannte User Stories, also was soll das Ding jetzt können, überlegen uns, was wollen wir fürs nächste und dann in den nächsten 2 Wochen arbeiten wir wieder einen Prototypen und bis zum Prototypen, dann muss wieder alles laufen, was wir halt wollten. Manchmal passt natürlich nicht, weil es zeittechnisch nicht reicht und so, aber da kann man ja, das kriegt man irgendwie hin, dass man das nach einer Weile rausfindet, was wie lange braucht. Und zusätzlich, jeden Tag hat die Gruppe ein Treffen, die das entwickelt oder diesen Teil entwickelt und bespricht halt auch wieder, welche Teile des Auftragspakets für die 2 Wochen sie jetzt gerade bearbeiten, wo gibt's Probleme, was haben wir bisher gemacht. Es gibt immer ein Protokoll und es gibt immer einen festen Zeitraum, sagen wir mal, immer genau eine halbe Stunde. Und man hört auch auf nach der halben Stunde. Wenn man noch nicht fertig ist, dann hört man halt auch trotzdem auf und so. Also man soll eben das schauen, dass das reinpasst. Das war jetzt ein grober Überblick, aber solche Sachen sind recht interessant. Mhm. Und das funktioniert relativ sinnvoll. Also besser für kleine Gruppen, besser als so ein V-Modell nachzuarbeiten. Ja. Also, ja.
Ja. Von der Gruppenzusammensetzung finde ich, ist es bei kreativen Leuten wichtig, dass jeder so eine individuelle Freiheit hat, wie er sowas gestaltet. Also, dass jeder sich selbst zurechtlegt, wie er gerne arbeitet und dass da möglichst wenig vorgegeben wird. Mhm. Und weiß nicht, man hört häufig von großen Firmen, dass zum Beispiel das Arbeitssetup vorgegeben ist, also das Betriebssystem, mit dem du arbeiten darfst, die Programme, die du benutzen darfst, etc. Ja. Das ist was für mich jetzt überhaupt nicht funktionieren würde.
Ja, es ist halt, wird oft gemacht, weil halt dann klar ist, dass alle miteinander arbeiten können, wenn zum Beispiel die Dateiformate sich sinnvoll miteinander verbunden sind. Und damit der Admin nicht so viel Arbeit hat, vermutlich.
Ja.
Also, manchmal ist es sinnvoll, gerade, was will man viel anders benutzen als Photoshop, wenn man jetzt wirklich professionell arbeitet. Aber an anderen Stellen ist es nicht unbedingt sinnvoll, ja.
Also, schwer zu sagen. Also ich finde es für Entwickler immer schwer, wenn man denen eine Idee vorschreibt.
Ja, sowas. So. Da muss man halt sagen, in gewissen Rahmen muss man halt in den sauren Apfel beißen. Mhm. Also gerade so dass alles miteinander funktioniert, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt ein Eclipse-Projekt, und das heißt, wir machen das in Eclipse, und wenn ich jetzt da mit einem NetBeans dran will, dann gibt's halt Probleme manchmal bei dem Projekt. Und dann funktioniert das halt nicht so gut. Deswegen machen wir es jetzt mit Eclipse. Das muss man dann halt machen. Bei kleineren Gruppen ist es leichter, das irgendwie sich abzusprechen, als bei großen.
Mhm. Ja. Ja. Gut, wir haben jetzt über die Uhrzeit geredet und ein bisschen über Gruppenzusammensetzung.
Ja.
Sollen wir noch mal ein bisschen Musik machen?
Ja, klar. Und zwar jetzt mal ein bisschen was anderes. Von Triplexity aus dem Album Between Light and Shadow, das Lied 3410.
So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder on air. Heute Def Radio mit dem Thema Arbeitsumgebung. Und wir haben davor ein bisschen über Gruppen geredet, was es denn da so an Gruppenzusammensetzungen gibt, an verschiedenen Strategien. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter ausführen.
Ja, und zwar ein Konzept, auf das ich vor einer Weile gestoßen bin, was ich recht interessant finde, ist das sogenannte Pair-Programming. Das bezieht sich jetzt insbesondere aufs Programmieren, aber ich denke, das kann man auch bei vielen anderen Dingen übernehmen. Und zwar beim Programmieren ist es oft so, man sitzt eigentlich alleine vor dem Rechner und schreibt irgendwie Code. Und dann wird nachher dieser Code dann irgendwann von jemandem gereviewt. Also der schaut drüber, ob der Code sinnvoll ist, und dann findet er vielleicht ein paar Fehler und so weiter. Und Pair-Programming macht das ein bisschen anders. Man sitzt zu zweit vor einem Rechner oder steht vor einem Rechner, je nachdem. Einer ist der sogenannte Driver, also der Fahrer, der programmiert. Und der andere ist der Navigator, so ein bisschen wie bei der Rallye. Der schaut zu und sagt, ja, jetzt hier musst du links abbiegen. Beziehungsweise auch, also das, was du da gerade machst, das ist irgendwie komisch, und bist du sicher, dass man das so machen sollte, sollte man nicht vielleicht irgendwie dieses Konzept nehmen. Natürlich kostet es mehr, weil ich brauche doppelt so viele Leute als vorher, die da sitzen und was arbeiten. Andererseits gibt es einige Studien, die belegen, dass man also einiges an Arbeitszeit einsparen kann. Für dieses Zweierteam braucht weniger, also um einiges weniger lang, als eine Einzelperson es tun würde bei gleichem Code-Standard. Und eigentlich ist der Code auch besser. Also man hat einfach das. Wenn der eine gerade eine Idee hat, dann kann er dir kurz sagen, oder der andere hat gerade eine Idee, und dann kommt man irgendwie in so ein Aufschwingen rein. Und wenn einer einen Fehler macht und den gerade nicht bemerkt, sieht den vermutlich der andere. Das heißt, ich brauche auch eigentlich diese Code-Reviews, die brauche ich gar nicht mehr. Oder nicht unbedingt. Und lauter so Sachen. Das heißt, ich spare viel Zeit, die einzelne Programmierstunde sozusagen wird teurer, aber es wird viel mehr drin verpackt, und der Code wird nachher besser.
Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigen. Ich habe einmal für einen Auftrag mit in Delphi gecodet, und der Mensch, der neben dran saß, konnte selber kein Delphi, aber er wusste grob, um was es geht, und hat von dem Gerät, das da programmiert wurde, recht viel Ahnung gehabt, und das hat unheimlich gut funktioniert.
Ja. Vor allem, was bei diesem Konzept von Pair-Programming so interessant ist, man ist nicht immer nur Driver, sondern man wechselt sich als Fahrer und als Navigator ab. Und sagen wir haben ein Team von acht Leuten. Das heißt, es sind vier Zweierteams. Diese vier Zweierteams werden nicht irgendwie am Anfang des Projekts gebildet und bleiben dann immer so, sondern man wechselt auch untereinander durch. Das führt dazu, dass das Wissen, das man in dieser Gruppe hatte von diesen acht Leuten, viel besser verteilt wird und nachher alle mehr können auch noch gleich. Also man hat neben diesem Arbeiten auch noch so einen Lerneffekt. Weil einer kann was, und der ist vielleicht gerade Navigator und sagt dann, hey, das, was du da machst, ist irgendwie komisch, überleg doch mal das Pattern. Wie, welches Pattern? Das habe ich noch nie gehört. Ja, okay, das funktioniert so und so und so. Ah, ja, das macht ja alles viel einfacher. Also solche Effekte gibt es dann halt bei Pair-Programming. Das ist recht interessant. Ja. Also wenn ihr die Chance habt, irgendwie mit jemandem was zu arbeiten, dann programmiert gleichzeitig mit ihm oder arbeitet gleichzeitig mit ihm. Das müsste auch bei vielen anderen Berufen gehen. Also wenn man jetzt nicht gerade eine Maschine alleine nur bedienen kann, selbst dann kann der andere ja daneben stehen. Also ja, einfach mal ausprobieren vielleicht. Auch interessant bei der Firma, die das macht, das schweift ein bisschen ab von Gruppenzusammensetzung, aber diese Firma, die unterstützt viele Scrum-Aktivitäten mit einer Software, und die programmieren die Software im Pair-Programming mit unter dem Scrum Verfahren, und die Rechner, an denen die arbeiten, an denen sie programmieren, auf denen ist nichts installiert außer der Programmierumgebung und der Dokumentation oder einem Browser, um die Dokumentation zu öffnen, sonst nichts, kein E-Mail, kein Twitter, kein gar nichts. Wer eine E-Mail beantworten muss, der muss erstmal einen anderen Rechner, um zu wissen, dass er sie bekommen hat. Also man ist komplett und nicht abgelenkt während dieser Zeit. Das ist wohl für manche Leute, die dort anfangen zu arbeiten, plötzlich krass, wenn sie so erschöpft sind, weil sie wirklich dann mal 4 Stunden durchdenken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, probiert an einem Rechner zu arbeiten, an dem nichts ist, außer irgendwie deine, ja, deine Software.
Ja, mit 2 Betriebssystemen, Multiboot, bloß für mich funktioniert das nicht so, weil, ich weiß nicht, das, was für manche Leute vielleicht so eine Zigarettenpause ist, irgendwie rauszugehen, ist für mich halt ab und zu dann geschwind auf Spiegel Online zu schauen, ja, oder Mails zu checken oder sowas. Und ja, das mache ich dann halt übers Handy, wenn ich, ja, die Apps nicht am Rechner habe.
Ja, genau, das ist halt eben sowas. In dieser Umgebung macht man das dann nicht. Weil wenn du jetzt gerade die Lust hast, diese Pause zu machen, der andere hat sie gerade nicht. Also wenn du zu zweit bist.
Ja.
Und dadurch bist du irgendwie durchgehend produktiver. Und das ist auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob es so effizient ist, das ist schwer zu sagen, aber das ist so ein bisschen zur Zeiteinteilung. Während ich arbeite, was mache ich wie und wann? Zum Beispiel gibt es ja viele Leute, die sagen, wenn ich sinnvoll arbeiten will oder irgendwie lernen will, zum Beispiel viel Wissen in mich aufnehmen will, soll ich irgendwie 20 oder 25 Minuten lernen und 5 Minuten Pause machen oder 10. Und dann wieder weitermachen und alle 2 oder 3 Zyklen, also alle 2 oder 3 Stunden, alle 2 oder 3 Stunden, also alle 4 oder 6 Zyklen oder so, mache ich dann eine halbe Stunde Pause. Solche Dinge, das macht man da eben nicht. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, ja. Ich bin auch eher so, dass ich dann mal schnell irgendwo was nachschaue und dann, es lenkt aber auch unglaublich ab und es ist schwer, sich dann zu konzentrieren und dann, ja, zu sagen, man macht jetzt weiter oder weil, ach, das ist interessant und dann findet man den Weiterlink und dann, also so Sachen, ja, können schnell mal passieren.
Ja, also, weiß nicht, professioneller ist es, denke ich schon, dass du dich einfach hinsetzt zu zweit und da an was arbeitest, ohne jetzt auf irgendwelche körperlichen Lustigkeiten nachzugeben.
Ja. Ja, das muss man ausprobieren. Ich würde mal sagen, man kann nicht wissen, ob es für einen funktioniert, wenn man es nicht mal 1-2 Wochen lang ausprobiert, und dann sagt, okay, es funktioniert gar nicht, oder oh mein Gott, das funktioniert gut. Oh mein Gott! Ja. Also gerade das Pair-Programming würde ich gerne mal mit jemandem sinnvoll ausprobieren, wenn man an einem Projekt arbeitet und dann wirklich sagt, okay, man arbeitet zu zweit an einem Projekt und tauscht jede Stunde die Tastatur. Und hat wirklich, man hat sich, das ist die einzige Zeitbegrenzung, die man hat. Einer hat die Tastatur und nach einer Stunde bekommt sie der andere. Und der andere hat vielleicht noch irgendwie ein Tablet mit der Dokumentation offen. Und das wird dann getauscht. So in der Art. Und das ist alles, was man tut. Und mal zu schauen, wie funktioniert's eigentlich. Also funktioniert's gut, funktioniert's schlecht. Mal 2 Wochen ausprobieren. Ich überlege gerade, wie das mit anderen Berufsgruppen geht. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, als irgendwie, ich muss einen Auftrag bearbeiten irgendwo in einer Rechnungsabteilung. Das ist irgendwie so, kann ich das zu zweit machen? Oder ist es zu unkreativ, dass es es überhaupt benötigt? Was ich mir vorstellen könnte, ist, ich designe etwas, also wirklich ein Produkt. Da sitze ich zu zweit vor dem Rechner, einer benutzt, macht das Cut und der andere sitzt daneben und sagt dir, ja, aber die Ecke, das funktioniert nicht, das sieht komisch aus.
Da finde ich es immer schwer, wenn, weiß nicht, so manche Sachen, da ist das Ergebnis besser, wenn einer eine klare Vision hat und die auch umsetzt.
Ja.
Ja.
Ja, das ist eben das, da ist ja die Frage, was mache ich jetzt, also die Vision und das Ausarbeiten dieser Vision. Die Vision wird ja festgelegt in den Meetings. Und das Ausarbeiten der Details, das wird zu zweit gemacht. Von einem speziellen Punkt, zum Beispiel jetzt, sieht diese Schraube aus? Oder wie sitzt diese Schraube im Gehäuse? An welcher Stelle? Also sowas eher. Es ist ja eigentlich, was man beim Programmieren jetzt macht. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ja, da gibt's bestimmt auch noch viel Forschungsmöglichkeiten. Für ganz viele tolle Psychologen, Arbeitspsychologen und sowas, die da viele tolle Dinge rausfinden können. Auf jeden Fall, wir können sagen, in der Gruppe arbeitet sich's besser. Meistens.
Ja.
In der richtigen Gruppe arbeitet sich's besser. Das funktioniert fast immer. Okay. Ja. Über das wir jetzt reden wollten, das haben wir schon 2-mal angeschnitten. Nämlich Doping. Ich habe gehört, Herr Müller, Sie wollen jetzt endlich zugeben, dass Sie schon Wir können sagen, ihr ganzes Berufsleben lang dopen.
Ja, tatsächlich.
Welche Substanzen haben Sie dann insbesondere zu sich genommen?
Primär Koffein.
Ja, ja, das ist altbekannt. Also das ist so wie das Epo der Radfahrer. Koffein für alle möglichen Leute.
Ja.
Waren Sie auch einer von denen oder sind Sie einer von denen, die es auch noch in Kombination mit Zucker zu sich nehmen?
Nein, nee. Ich finde, ich rede mir selber auch immer ein, dass es ja eigentlich wegen dem Geschmack ist.
Aha. Ja. So weit sind Sie schon.
Ja.
Sie sollten überlegen, ob Sie mal in eine Entziehungskur gehen.
Ja, aber solange es ja Spaß macht, ja, kann es ja keine Sucht sein, oder?
Genau. Also, ja. Drogen helfen natürlich in einem gewissen Rahmen, vor allem Drogen wie Koffein, die nicht viele Nebenwirkungen haben. Mhm. Oder was auch hilft, was für mich persönlich halt so auch fast wie eine Droge ist, ist Zucker. Das Problem ist, Zucker hilft ungefähr 5 Minuten und danach bist du in einem Loch. Das heißt, entweder du, also Zucker ist gut, um einen kurzen Energieschub zu haben. Du isst Zucker in irgendwelcher Form, vielleicht auch als Würfelzucker, keine Ahnung. Und nach einer halben Minute oder sowas hast du Energie für 5 Minuten und dann ist wieder weg. Und es ist schlimmer als vorher, weil es Insulin durch den Körper schießt und alles verbrennt, was geht. Mhm. Deswegen, gerade Zucker, muss man vorsichtig sein. Da hilft es dann vielleicht irgendwie noch Nüsse danach zu essen. Also irgendwie ein Stück irgendwie Schokolade und dann Nüsse und dann irgendwie das so versuchen hinzubiegen, dass man eben eine längere Zeit Energie hat. Was ich auch ausprobiert habe, was ich mir vor einer Weile gekauft habe, ist Guarana. Ich habe bisher noch nicht so viel mit rumexperimentiert, aber ja, mal schauen.
Mhm. Mhm. Guarana ist ein Energy Drink, der übelst abgeht.
Guarana ist eigentlich auch was, das ist ein Stoff drin, das ist, ich weiß gerade nicht, das ist glaube ich eine Pflanze aus Südamerika. Und da ist ein Stoff drin, der im Körper zu Koffein abgebaut wird. Oder eine Kombination von Koffein und irgendwas anderem. Also so ein Metamolekül oder wie auch immer ich das nennen will. So ein bisschen wie in Tee ja auch anscheinend die Gerbsäuren, denen das Koffein ein bisschen länger zurückhalten als im Kaffee. Und das hält länger an, anscheinend. Und es hat halt, ja, keine Ahnung, es hat auch Koffein. Mhm. Und schmeckt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das ist ein Pulver. Das kann man dann in alles mögliche reinschneiden, zum Beispiel Müsli oder sowas. Oder in warmem Wasser aufschütteln oder so. Ja, einfach mal. Ich probiere mal noch ein bisschen mehr mit rum. Mhm. Schwer zu sagen, wie gut es funktioniert. Also Koffein ist, glaube ich, die Hauptdroge von irgendwie arbeitswütigen Leuten. Insgesamt, das ist, glaube ich, die Droge, die in Deutschland am meisten zu sich genommen wird, oder? Noch mehr als Alkohol.
Ja, Tabak weiß ich nicht. Ja, wobei, ja, das ist bestimmt auch.
Also, Alkohol ist die Droge, die als Droge bekannt ist, aber am meisten verbreitet ist. Danach Tabak, aber die Droge, die nicht als Droge angesehen wird, die am meisten benutzt wird, ist, glaube ich, wirklich Koffein. Also, ich kenne fast niemanden, der keinen Kaffee trinkt oder mal einen Tee trinkt oder mal einen Energy-Drink trinkt. Mhm. Also, und wenn es nur das Koffein und eine Cola ist, das zusammen mit Zucker dann zu sich genommen wird. Also, ja, ich kenne eigentlich niemanden, der noch nie Koffein zu sich genommen hat. Bei Alkohol kenne ich ein paar. Gerade auch, weil sie eine Alkoholallergie haben oder so.
Was ist mit Essen?
Ja, Essen ist auf jeden Fall auch wichtig. Das können wir auch als Doping bezeichnen, ja.
Also ich finde, es gibt so einen Unterschied zu, wenn du so richtig voll bist, dann noch zu arbeiten, das finde ich schwer. Wenn du im Food-Koma bist, dann bist du müde und das funktioniert nicht so recht.
Das habe ich nach nahezu jedem Essen, egal wie viel ich esse. Das ist echt ein Problem. Also ich habe das, ich esse irgendwie einen Apfel und eine Mandarine und dann habe ich das auch manchmal. Also wirklich, ich esse fast nichts sozusagen. Das sind 150 Kalorien oder sowas vielleicht. Mhm. Das ist halt, ja. Und dann habe ich das manchmal schon, manchmal auch nicht. Also es kommt immer drauf an.
Ich finde es angenehmer, wenn man satt ist, aber nicht so voll.
Ja, auf jeden Fall.
Dann noch zu arbeiten, das ist ziemlich angenehm.
Ja.
Wenn du einfach kein Hungergefühl mehr hast, aber nicht dieses völlige Gefühl.
Ja, genau. Also man sollte ja sowieso nur essen, bis man satt ist und nicht, bis man voll ist.
Du hast mir vorher von einer Skala erzählt für Sättigungsgefühl.
Ja, von einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, ich könnte jetzt roh einen Elefanten verschlingen, so ungefähr. 5 ist, ich bin satt. oder 6, ich weiß nicht mehr genau. Und 10 ist, ich bin voll. Also absolut voll, noch ein bisschen und ich spuck.
Ja.
Und oder eine schnelle Bewegung. Und was ich da krass finde, ist halt eben, dass das 5 nur in der Mitte ist. Also wenn ich satt bin, ich kann immer noch so unglaublich viel essen und es passt immer noch rein, bevor ich dann irgendwie mal auf 7 oder 8 bin oder 9. Und selbst bei 9, also wenn man sich jetzt überlegt, das ist halt, ja, wenn ich jetzt irgendwie zum Fastfood gehe und dann halt irgendwie da 3 oder 4 Burger verdrück, nach einem oder vielleicht sogar nach einem Dreiviertel Burger bin ich eigentlich satt. Aber ich kann trotzdem nochmal 3 in mich reinstopfen.
Ja. Also. Und dann noch was Süßes.
Und dann noch was Süßes. Und dann noch ein Nachtisch. Und dann noch die Cola dazu. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es zusammenhing, aber von satt bis voll sind nochmal eine ganze Tagesration an Nahrung dazwischen. Also wenn ich satt irgendwie nach, keine Ahnung, 400 Kalorien bin oder 500 oder sowas, hängt natürlich auch davon ab, wie schnell ich das esse, also und was ich esse. Ballaststoffe und Eiweiße machen mich schneller satt und je langsamer ich esse, desto schneller bin ich satt. Aber sag mal, ich habe irgendwie 400 Kalorien zu mir genommen, gesunde Mischung, bla. Dann kann ich jetzt nochmal 2000 Kalorien locker dazu essen, bevor ich berste. Und das ist halt echt krass. Also das ist 2000 Kalorien ist das, was man sagt, so ein Mann sollte pro Tag 2000 Kalorien essen. Das ist so ein ganz grober Durchschnitt. Macht man Sport mehr, macht man keinen Sport eigentlich weniger. Man kann wohl auch mit 1200 Kalorien eine Weile lang auskommen, aber da werden langsam Muskeln abgebaut.
Und wo hast du diese Nahrungsskala her?
Ich weiß es nicht mehr, das war irgendein Buch, wo es auch eben so um Ernährung ging und dass halt viele Leute nicht mehr wissen, wann sie jetzt fertig sind mit Essen, also wann sie eigentlich aufhören sollten. Weil, also ich kenne das auch, man hat so seinen Teller und richtet sich den Teller, hilft kleine Teller. Nehmt nur kleinere Teller, nehmt euer Geschirr, schmeißt es raus und kauft euch Teller, die jede Sorte von Teller 1 Zentimeter kleineren Durchmesser hat. Ihr esst weniger. Auf jeden Fall einen Teller voll nehmen und dann bemerken, dass man nach der Hälfte eigentlich satt ist. Was mache ich jetzt? Irgendwie so, ja, es.
Frischhaltefolie drüber und den Kühlschrank.
Genau. Aber in der Gesellschaft ist es eher so, ja, wenn du nicht aufhörst, dann wird morgen schlechtes Wetter.
Ja. Ja, ich lasse eigentlich in der Mensa oder so immer was übrig. Also wenn du schon eine Portion bekommst, wo du halt nicht groß Einfluss drauf hast, wie groß die Portion ist. Weil ich finde, das ist so was in der Gesellschaft anders läuft, als ich mir vorstellen würde, dass Mütter tausende Kinder zwingen, ihren Teller leer zu futtern und den letzten Bissen in sich reinzustopfen, anstatt den Rest halt
und selbst
abends zu essen oder so.
Selbst wenn es nur noch 5 Pommes sind, wenn ich satt bin, bin ich satt. Die brauche ich nicht mehr essen. Also
ich meine, der Körper, der weiß es schon, der weiß, wann er satt ist, wann er nicht mehr braucht. Und dieses Sättigungsgefühl hat ja eh immer noch so ein Delay, wo es dann immer noch ein paar Minuten geht, bis es überhaupt kommt.
Ja.
Insofern, wenn dieses Sättigungsgefühl kommt und du bis dahin eh noch weiter gegessen hast, dann ist halt.
Ist auf jeden Fall genug.
Ist auf jeden Fall voll.
Ja, genau. Ja, du bist dann halt immer, also du bist halt auf 5 oder 6 vielleicht in der Skala. Voll wäre ja 8 oder 9 oder 10. Ja, es ist halt irgendwie schwer. Was ich jetzt gerade versuche, ist wenig, also kleine Mahlzeiten und davon viele zu essen.
Mhm. Die Hobbit-Strategie.
Genau. Ja, die Hobbit-Strategie ist sehr viele Mahlzeiten und sehr viel bei jeder Mahlzeit. ich versuche nicht so viele Mahlzeiten, also so 5 vielleicht am Tag und halt nicht zu viel zu essen. Einfach mal, also es funktioniert recht gut, vor allem wenn man dann auch noch umstellt auf viel Eiweiß. In unserer Ernährung zurzeit ist irgendwie so die Basis sind Kohlenhydrate.
Und also Zucker.
Kohlenhydrate und Zucker, genau. Nudeln. Das ist so die Basis oder Kartoffeln oder sowas.
Was halt, glaube ich, so Kohlenhydrate und Zucker sind so doch so ziemlich die einzigen Sachen, die unser Körper durch die Evolution noch nicht recht verdauen kann, oder? Also Ackerbau
schon
seit wie vielen Jahren? 2.000, 3.000 vielleicht?
Ja, 10.000.
Ja, 10.000.
Aber
gering mehr.
Aber gegen 100.000 ist das halt trotzdem nicht so viel.
Ja.
Also Problem sind vor allem Dinge wie Getreide, die Stoffe enthalten teilweise, die wir nicht so gut unbedingt verdauen können. Wir können sie natürlich verdauen, so 10.000 Jahre, da kann die Evolution auch schon einiges machen. Mhm. Aber gerade die Paleo-Küche, das ist so gerade so ein Hype irgendwie, geht halt darauf hinaus, dass man eben viel Gemüse, ein paar Früchte, Vielleicht Knollenfrüchte oder sowas, also Kartoffeln gehen, aber eigentlich eher so Wurzeln oder sowas. Und dann halt noch Fleisch fürs Eiweiß. Und das ist so sowas, das, also ich habe das jetzt mal in letzter Zeit probiert, so ungefähr in die Richtung zu essen und es funktioniert recht gut. Also ich habe nicht auf Nudeln komplett verzichtet oder so oder auf Reis, aber halt weniger davon zu essen. Das funktioniert recht sinnvoll, also. Man muss bedenken, Kohlenhydrate sind die Stoffe, gerade also Zucker schüttet relativ schnell hohe Mengen an irgendwie Dopamin oder sowas aus, also Wohlfühlhormonen. Das heißt, wenn man lange Zeit das nicht isst, kann es sein, dass man sich irgendwie schlechter fühlt. Da muss man halt mehr Sport machen zum Beispiel. Das schüttet auch Dopamin aus.
Und was isst man denn jetzt, wenn man wirklich dopen möchte? Wenn du wirklich was geschafft bekommen möchtest?
Ja, das kommt drauf an.
Wahrscheinlich am besten irgendwas, was dein Sättigungsgefühl erstmal stillt für die nächsten Stunden, dass du nicht wieder direkt Hunger bekommst.
Also Ballaststoffe, also irgendwie Fasern von irgendwelchen Pflanzen und Eiweiße, würde ich jetzt mal sagen. Dann natürlich noch ein bisschen was für den Geschmack und vielleicht noch ein ganz klein wenig Zucker, das kann man ja auch machen. Also irgendwie dann noch ein Stück Schokolade oder sowas für so den Wohlfühleffekt. Das stört ja nicht weiter. Das, ja, ich kann auch, früher hat man halt auch mal kurz ein bisschen Honig, eine Honigwabe ausgelutscht oder sowas. So in der Art. Ich würde sagen, das Wichtigste bei Ernährung ist, dass es egal ist, also dass die Ernährung so sein muss, dass es egal ist, was ich tue, dass sie immer funktioniert. Das heißt, dass ich nicht irgendwie habe, okay, wenn ich jetzt arbeiten will, dann muss ich das essen und wenn ich jetzt Sport machen will, dann esse ich was anderes, sondern ich habe eine ausgeglichene Ernährung, dass ich alles machen kann.
Was ich zum Beispiel auch ziemlich gern mache, ist einen großen Topf Suppe machen, also Kürbissuppe oder sonst irgendwelche Suppe, von der du dann regelmäßig was nehmen kannst. Also dir im Laufe des Abends noch schnell was warm machen. Ja. Weil ich finde, gerade wenn du lang arbeitest, dann nachts um eins noch auf die Idee kommst, übelst Hunger zu haben, dann so eine Schüssel Suppe in die Mikro und eine Scheibe Brot dazu, das finde ich
ja auf jeden Fall angenehm. Sowas. Was ich auch in letzter Zeit ab und zu mal gemacht habe, ist dann so eine Nudelsuppe mit irgendwie so Hähnchenfleisch noch drin und sowas. Das verkocht dann nach einer Weile. Also am Anfang ist so schön alles, das Gemüse und alles schön knackig und so und nach einer Weile ist dann verkocht, aber schmeckt trotzdem noch, nach zwei Tagen kann man das auch noch essen.
Was manchmal auch ganz wichtig ist, wenn man viel arbeiten möchte, ist, dass man schnell irgendwas zum Essen hat. Also du möchtest nicht eine halbe Stunde kochen und dann noch aufräumen etc. Und was sich da für mich in letzter Zeit ziemlich bewährt hat, ist Porridge. Das ist was ich vor Schottland auch nicht kannte, aber wir waren 3 Wochen in Schottland auf einem Trip unterwegs und dort ist das
auf Deutsch
unheimlich verbreitet.
Oder?
Ja, ich glaube, das kommt dem am nächsten. Also du nimmst Haferflocken, packst die in eine Müsli-Schüssel, machst noch Milch rein, dass die Haferflocken schön bedeckt sind, dann noch dann kommt das Ganze in die Mikrowelle für 2-3 Minuten und die Haferflocken poppen dann so richtig auf, die gehen richtig auf und saugen die Milch auf und das wird dann tatsächlich so ein Brei, der aber ziemlich lecker schmeckt und man kann dann noch Bananen reinschneiden oder Ahornsirup, irgendwelche Früchte reintun und das hast du in 3-4 Minuten zubereitet, schmeckt super, macht satt, Haferflocken, gesund, ja.
Ja, was auch hilft ist, wenn man weiß, man will den Nachmittag und Abend zum Beispiel arbeiten, man kocht halt einfach morgens. Und zwar so, dass man sich dann nur kurz warm machen muss. Dass man eben kurz aufsteht, Sachen in die Mikrowelle schmeißt oder den Herd anschaltet und dann in einer Weile wieder kommt und das Essen ist da. So ungefähr.
Ja.
Also da muss man halt vielleicht ein bisschen vorarbeiten oder je nachdem, wenn man zum Beispiel morgens ins Geschäft muss, dann macht man sich halt abends für den nächsten Tag schon Sachen, nimmt die mit und stellt sie im Büro dann kurz in die Mikrowelle. So Sachen. Also Nahrung ist sehr wichtig, weil wenn wir nicht sinnvoll ernährt sind, dann fühlen wir uns nicht gut und dann arbeitet man auch nicht gut. Ja, ich denke, wir können noch mal ein bisschen Musik machen.
Jawohl.
Und zwar, das haben wir noch nicht gespielt, kommt jetzt von Brad Sachs, von dem Album I Don't Know What I'm Doing, das Lied Dirtbag. We'll be right back.
bit hard to understand, but I only wanna be a modern man on the wire. It couldn't be nicer. Just think about the one that got away. Nobody wanna give my heart away. You can make your mind up. We can take your time. I hope it seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. An overrated scene. You've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. An overrated. Living underground, taking it to the scene. Making money, not knowing what it means. I'm a liar. Set shit on fire. Take your time talking down to all your friends. Living with the little dogs and elephants. It's hard to find it, but I don't mind it. It seems you've mistaken me for someone who cares. I'm just a dirtbag under the weather. An overrated scene. You've mistaken me for someone. I'm just a dirtbag under the weather.
Das war Dirtbag von Brad Sachs. Wir sind hier Def Radio auf Radio Free FM 102,6 MHz und unser Thema heute ist Arbeitsumgebungen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, wo wir arbeiten, wann wir arbeiten, wie wir arbeiten, mit welchen Leuten wir arbeiten, welche Drogen, Doping, Koffein wir zu uns nehmen. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen darüber reden, Musik. Wir hatten jetzt ja gerade Musik und während dem Arbeiten, also ich persönlich mag Musik während dem Arbeiten. Es gibt Studien, die sagen, man sollte eigentlich nicht unbedingt Musik hören oder vor allem nicht Musik, die man sehr mag, aber gewisse Musikarten funktionieren bei mir einfach gut. Dann ist so ein Teil des Gehirns beschäftigt, ich höre nicht zu viel von außen Einflüsse und bin einfach in so einem
Kommt gerade eine Lawine runter, ja. Ist egal.
Ich bin einfach irgendwie in so, also es hilft beim Tunnelbilden, wenn wir das mal so sagen.
Mhm. Ja, also ich finde, das kommt auch stark drauf an, an was man arbeitet oder wie konzentriert man arbeiten möchte. Aber in der Regel finde ich auch, dass Musik mir sehr hilft. Insbesondere, wenn es Instrumentalmusik ist. Also ich finde, ja. Musik mit viel Text oder die, weiß nicht, sehr abwechslungsreich ist, finde ich auch schwer. Mhm. Aber Instrumentalmusik, insbesondere auch elektronische Musik, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr monoton ist oder sich eher so hinzieht, finde ich sehr sinnvoll.
Das hat diesen Gleiseffekt von Zug eben auch so. Also Musik mit Text, vor allem wenn ich ihn verstehe und kenne und eigentlich mitsingen will, funktioniert nicht so gut. Und auch, was auch schlecht funktioniert, relativ schlecht, finde ich, ist Metal.
Ja.
Weil das ist, also ich mag Metal, aber beim Arbeiten, das sind einfach die Rhythmen. Das ist so etwas, wo man sich nicht so konzentrieren kann, sondern eher, also, oder nicht unbedingt so konzentrieren kann. Und dann gibt es noch, je nachdem, was für eine Art von Metal man hört, dann noch so Rhythmusunterschiede und sowas drin. Also das funktioniert nicht so gut. Mhm. Jazz, Elektro, Instrumentals, sowas, das funktioniert echt gut. Ambient, was weiß ich, was, wie man das alles nennen will. Chill out.
Ja.
Also das ganze Zeug, das funktioniert erstaunlich gut. Und klassische Musik in gewissen Rahmen. Zu krasse Opern, was ist, also Opern funktionieren auch nicht wegen dem Gesang, aber zu krasse Sinfonien funktionieren auch nicht, weil einfach zu viel Emotion übertragen wird. Mhm. Vor allem, wenn ich eine sinnvolle Bandbreite an Lautstärke habe, dann ist es ganz leise, wenn wir ganz laut, das funktioniert nicht so gut.
Ich finde Soundtracks manchmal sehr sinnvoll oder sehr hilfreich, gerade wenn Scores sind, Orchestermusik.
Ja.
Ja.
Ja, so irgendwie Herr der Ringe Musik oder sowas mal zu hören. Auf jeden Fall. Geht natürlich nur, wenn man alleine arbeitet. Sobald man zu mehreren arbeitet, stört Musik eigentlich fast nur noch.
Ja, finde ich auch. Also wenn man in einem Büro ist, wo Musik läuft oder so, das finde ich eher unangenehm. Weil ab und zu braucht man einfach eine Phase, wo jetzt gar nichts läuft oder irgendwas Bestimmtes haben möchte.
Also deswegen finde ich es sinnvoll, wenn ich gerade Musik will, dann setze ich meinen Kopfhörer auf. Mache ich auch, wenn ich ganz alleine daheim bin und eigentlich meine irgendwie auf Lautsprecher schalten könnte, setze ich eigentlich trotzdem immer Kopfhörer auf, einfach weil ich dieses Gefühl dann auch habe mit den Kopfhörern auf dem Kopf und das ist so eher dieses Tunnelgefühl. Ja, schwer zu sagen. Also wenn man gerade an einem Problem ist und alleine daran ist, finde ich Kopfhörer mit Musik recht sinnvoll. Mhm. Ja, was wir auch noch über das wir reden wollten, haben wir vorher ein bisschen angesprochen, gerade auch mit Desk-Sharing und so weiter, den Schreibtisch.
Genau, was ist denn so auf deinem Schreibtisch, Hannes?
Zwischen sehr aufgeräumt bis hin zu vollgestopft mit Zeugs. Das kommt immer drauf an, ich räume immer alle paar Wochen oder so immer mal wieder auf und dann füllt das sich langsam wieder. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das umstelle und mir einen Arbeitsschreibtisch zulege. Und dann eben einen sogenannten Standing Desk, also einen Stehschreibtisch, wo dann wirklich nur noch mein Arbeitsplatz ist und nichts sonst mehr.
Was ist der Vorteil von einem Stehschreibtisch?
Ist besser für den Rücken.
Okay.
Also sitzen in 90-Grad-Position ist schlecht für den Rücken und schlecht für uns insgesamt. Es fährt den ganzen, alles Mögliche runter. Es schlafen einem die Beine ein. Also ich sitze fast nie senkrecht. Also jetzt gerade sitze ich auch wieder mit einem Bein unterm anderen und was weiß ich was alles. Also es ist halt einfach, wenn man steht, natürlich ist es am Anfang anstrengend für die Füße, aber stehen ist halt einfach gut für den Menschen. Also wir sind dazu geboren, um zu stehen sozusagen. Und was auch manche machen, das finde ich erstaunlich, ich habe ein Interview gehört mit einem Schriftsteller, der schreibt Romane, während er auf seiner Treadmill, also auf seinem Laufband steht und läuft. Der läuft und schreibt nebenher seine Sachen und schreibt dann ein paar tausend Wörter, während er seine Meilen dahin läuft. Das muss man auch können.
Ja, da muss man schon der Typ dazu sein.
Also ich mag Laufen nicht, deswegen. Ich bin eher so der, also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann fahre ich ein bisschen Fahrrad zum Aufwärmen und dann mache ich irgendwelche Muskelübungen. Aber aufs Laufband gehe ich nicht. Also ich mag laufen, aber nicht auf dem Laufband.
Meine Lieblingssitzposition am Schreibtisch ist mit den Füßen so seitlich auf der Heizung.
Oh ja, das finde ich auch gut.
Was so unfassbar ungesund aussieht, weil du halt so voll drin hängst im Stuhl, mit dem Laptop dann noch auf dem Schoß, am besten noch den Monitor schräg. So schräg, dass du den Kopf drehen musst. Ich finde es so unheimlich komfortabel.
Ja, auf jeden Fall. Also oft die Sitzposition ändern ist, glaube ich, echt gut. Mhm. Und was ich auch gelesen habe, eine Studie, dass 90 Grad eben scheiße für den Rücken ist und 135 Grad gut. Das ist schon vor ein paar Jahren gewesen, da war ich noch in der Schule, als ich das gelesen habe. Das fand ich auch recht interessant. 135 Grad ist viel entlastender für die Wirbelsäule und weniger Bandscheibenvorfälle und was weiß ich was alles und Rückenprobleme und lauter solche Sachen. Also ja, ich werde mir wohl dieses Jahr eben jetzt in Semesterferien oder so einen Standing Desk bauen und dann mal schauen, wie das läuft. ich kann dann Erberichte geben. Mhm. An sich, ich persönlich finde, der perfekte Schreibtisch sollte eigentlich möglichst vielseitig sein und höhenverstellbar. Also eigentlich will ich einen Schreibtisch, ich kenne einen an der Uni, der hat sowas in der Art, der hat einen normalen Schreibtisch, aber der kann ihn so hoch verstellen, dass er sogar daran stehen kann, um zu arbeiten. Es ist nicht ganz perfekt, weil der Monitor zu niedrig ist und sowas, aber sowas, am besten mehrere Positionen innerhalb des Schreibtisches, die man unterschiedlich Höhen verstellen kann, zum Beispiel den Monitor, dass man den einfach mal um 2 Zentimeter nach oben stellt und dann schon sitzt man ganz anders da und dann wieder 5 Zentimeter nach unten und lauter solche Sachen. Ich denke, da kann man viel ausprobieren und viel irgendwie Abwechslung auch reinbringen.
Was mir inzwischen recht wichtig ist, wobei ich das auch erst seit kurzem habe, ist eine große Arbeitsoberfläche, dass du viel Platz hast. Ich finde, sowas macht auch voll viel aus.
Wo du dann irgendwie einfach ausbreiten Tisch kannst. Noch irgendwie Blätter hinlegen kannst oder noch ein Buch, das du gerade ab und zu mal reinschaust und ja, kenne ich auch, ja. Das bin ich auch am Überlegen, mein Standing Desk, also es soll irgendwie Platz haben für Tastatur, Maus, dann eine Ebene drüber Monitor und dann auf der Tastatur-Maus-Ebene nochmal oder ein klein wenig höher nochmal auf der Seite vielleicht was, um dann irgendwie ein Buch abzulegen und auf der Monitor-Ebene nochmal Platz, um einen Laptop hinzustellen, den man dann so irgendwie ausklappen kann oder so, das weiß ich noch nicht genau, ich bin da noch am Design. Und ja, dass man einfach flexibel ist und viel machen kann, am besten alle Teile einzeln höhenverstellbar und lauter solche Sachen. Ja. Ich werde dann Bilder zeigen, wenn er dann endlich mal fertig ist. Also Schreibtische sind eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss zum Thema Schreibtische. Ja, wir haben jetzt noch gut 10 Minuten Programm und ich würde sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen über das, das wir ab und zu mal angeschnitten haben, aber von dem Thema her eigentlich, oder von der Richtung her unser Thema überhaupt entstanden ist, nämlich wie sieht denn die Arbeitsumgebung fürs Programmieren bei dir aus? Wir wollen ja auch ein bisschen auf die Programmierseite kommen.
Sehr minimalistisch. Also ich habe eigentlich alles so weit eingerichtet, dass ich möglichst immer im Vollbild arbeite. Also selbst der Browser ist halt irgendwie Wimperator mit Firefox Menüleiste deaktiviert etc. Und Programmieren an sich in VI, auch Vollbild-Terminal.
VI oder Vim?
Also VI.
Ohne Syntax-Highlighting?
Ja, ohne Syntax-Highlighting. Okay. Für Java nehme ich Eclipse. Da finde ich, Eclipse hat schon so eine Existenzberechtigung dafür.
Ja, vor allem, wenn man größere Projekte hat.
Ja, also genau. Aber ich weiß nicht, man sieht ab und zu so Artikel zu irgendwelchen abgefahrenen Vollbild minimalistischen Editoren für $30, whatever. Und weißt du, sowas ist das eigentlich genau das, was der VI macht,
genau.
Wenn du es richtig einrichtest. Deswegen habe ich alles sehr minimalistisch eingerichtet.
Ja. Also was ich auch oft mache, ist, dass ich eben einen Editor habe und zum Beispiel jetzt, wenn ich irgendwie was programmiere, dann habe ich den Editor offen, da ist ein irgendwie eine Source-Datei offen und nebendran direkt ein Terminal, wo ich kompilieren kann und darunter ein Terminal, wo ich irgendwie dann noch Versionsverwaltung oder Ausführen der Datei oder sowas mache. Und das dann auf einem Bildschirm, also ich baue mir sozusagen aus mehreren Programmen meine IDE mit den Sachen, die ich brauche. Und mehr habe ich dann nicht. Also
okay, ja, ich habe einen Tmux als Terminal Multiplexer und dann halt mehrere Windows, wo in jedem Window eine extra Umgebung ist.
Ja, also ich benutze Tmux eigentlich fast nie. Ich habe dann lieber 2 Fenster offen, als jetzt ein Fenster mit 2 Tmux-Dingern drin.
Ja.
Was für Tools benutzt du denn sonst noch irgendwie, um deinen Workflow zu verbessern?
Ich weiß nicht, Adblock fällt einem da vielleicht nicht als erstes ein, aber es verbessert definitiv meinen Workflow.
Oh ja.
Dann Makefiles habe ich inzwischen ziemlich zum Schätzen gelernt. Gerade wenn man mit LaTeX arbeitet, so Make Clean und sowas einrichten zu können, finde ich schon sehr praktisch. Und Versionierungsverwaltung, also ich arbeite sehr viel mit Git benutze es, um zwischen unterschiedlichen Maschinen Sachen zu synchronisieren, irgendwelche Notizen zu synchronisieren. Und ja, ich arbeite schon sehr, sehr viel mit Git.
Ja, was fällt vielleicht ein bisschen aus dem Thema raus, aber was ich jetzt gerade mir angeschaut habe, ist Darks. Das ist auch ein verteiltes Versionierungssystem wie Git oder Mercurial oder Bazaar. aber es basiert auf ein bisschen einer anderen Idee. Es ist in Haskell geschrieben und die Idee ist bei Git, ja, ich habe einen Source Tree und meine einzelnen Commits sind Commits von dem aktuellen Source Tree. Also wie sieht der Source Tree zu diesem Zeitpunkt aus? Ich kann Patches dazwischen generieren, indem ich mir zwei Source Trees anschaue und halt ein Div mache sozusagen. Mhm. Darks basiert darauf, die elementare Einheit ist nicht der Source Tree, sondern der Patch. Mhm. Das heißt, Source Trees entstehen dadurch, dass ich von 0 an gewisse Anzahl von Patches
anwende.
Ja. Dadurch werden manche Operationen einfacher, gerade zum Beispiel Merges oder sowas. Ich kann gar nichts anderes machen als ich merge immer. Weil wenn ich einen Patch committe, dann kann es keinen Konflikt geben, weil ich committe ja den Patch, den passenden Patch, also.
Es ist immer ein Merge.
Genau, es ist immer ein Merge. Und lauter solche Dinge. Das hat ein paar interessante Konzepte.
Ja, interessante
und dadurch
Idee.
Weniger Kommandos, die man können muss.
Mhm.
Also ich bin gerade da, mich einarbeiten und vielleicht kriege ich da mal einen Vortrag oder sowas raus.
Das ist cool. Etwas, das mich bei Git noch ein bisschen stört, dass es kein so ein sinnvolles es gibt kein sinnvolles Subset für Kommandos. Du kommst ab und zu in so ein Ding rein, wo du dann auf einmal irgendwie ein Blame brauchst oder das Reflog anschauen musst oder irgendwie stashen oder sowas. Und ich finde, ja, das könnte man auf jeden Fall simpler, minimalistischer machen.
Ja, also ich bin auch eher für minimalistisch und ich programmiere so gut wie nie in der IDE. Also IDE, für die, die ich jetzt gerade nicht wissen, Integrated Development Environment, also eine Umgebung, in der ein Editor ist und noch ganz viele andere Sachen für Projektverwaltung, Ausführen von Programmen, irgendwelche Debugger-Sachen und solche Dinge. Und gerade Eclipse benutzt sich für Java-Programme, obwohl ich mir vor einer Weile NetBeans angeschaut habe und das in gewissen Bereichen mit Tools von Oracle zusammen funktioniert das echt gut. Also wenn ich ein Glassfish starte und sowas, das funktioniert halt einfach sofort, während ich in Eclipse eine Weile brauche, bis das läuft. Nehme ich aber trotzdem meistens Eclipse. Aber für alles andere außer Java benutze ich ein Vim. Aber ich mag Syntax Highlighting. Ich brauche Syntax Highlighting. Ich finde das so hilfreich. Und selbst wenn es nur ein klein wenig ein paar Worte markiert, zum Beispiel bei Haskell nur let, where und solche Sachen. Ein paar wenige Sachen muss es einfach nur markieren und dann ist schon alles viel besser. Ja. Ich auch mal ausprobieren werde, ist eben das wirklich mit dem Arbeits-PC und Spaß-PC. Also das werde ich mal ausprobieren, eine Weile.
Ja. Kommt, denke ich, auch auf die Person an, jeden individuell, ob das funktioniert.
Vor allem, wenn ich mir überlege, dass ich halt eben am Arbeitsplatz locker Platz habe, um einen Monitor zu haben und noch einen Laptop nebendran stehen zu haben, dann zum Beispiel den Laptop als Arbeits-PC zu benutzen und den anderen als Spaß-PC oder andersrum. Mhm. Und dann halt zu schauen, einfach mal, ja, was rauskommt.
Ja.
Hast du sonst noch irgendwelche Sachen gerade?
Nee, mir fällt sonst gerade nichts ein.
Okay, ich würde sagen, wir haben zwar noch 7 Minuten, aber wir spielen jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik für euch, wünschen euch noch einen schönen Sonntagnachmittag.
Jawohl.
Und hören uns in 2 Wochen wieder. Chaos-Seminar ist vermutlich direkt vor der nächsten Radiosendung an dem Montag, also eine Woche vor der Radiosendung. Ich weiß allerdings gerade nicht, was geplant ist, deswegen kann ich euch da nicht so viel helfen. Oder sagen, was ihr dann hören werdet, sehen werdet. Auf jeden Fall schönen Sonntag noch. Und ich bin Hannes am Mikrofon. Und bei mir war
Michi.
Michi, genau.
Alright.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Beaten down and covered up and down with cement, saying hello on the down low, religions and guns and ammo. In my mind, I made my mind up. I don't mean to take your time up. In my heart, I know the real trick. Sick as a dog.
You make me smile when you make